Ein Hochbegabter, wie gesagt, die sehen die Situation oft sehr vernetzt, sehr ganzheitlich. Die sehen immer die Bezüge, die haben vor allen Dingen immer das Interesse, niemals nur Strukturen einfach zu bedienen, sondern am Ende des Tages soll immer etwas Sinnvolles dabei herauskommen, was wirklich für alle gut ist.
Hallo und herzlich willkommen zu Coachgeflüster, dem Podcast des INKRA-Instituts für Coaching. Mein Name ist Johannes Juncker und ich spreche hier mit ExpertInnen zu Themen rund um Karrierecoaching und berufliche Neuorientierung. Mein heutiger Gast ist erneut Valentine Wolf-Döttentjem. Sie ist Karrierecoach am INKRA-Institut in Hannover und spezialisiert auf die Arbeit mit hoch- und vielbegabten Menschen. Valentine war bereits einmal zu Gast im Podcast. Die Folge verlinken wir natürlich in den Shownotes. Und damals ging es um die Basics, also um grundlegende Fragen. Was ist eigentlich Hochbegabung? Was ist Vielbegabung? Wie ist das miteinander verknüpft? Gibt es da Unterschiede? Und wenn euch diese Themen interessieren, dann hört unbedingt in die erste Folge rein. Heute gehen wir einen Schritt weiter und gucken uns an, mit welchen Herausforderungen und Blockaden hochbegabte Menschen in ihrem Job typischerweise konfrontiert sind. Und gucken uns auch ganz konkrete Lösungsstrategien an. Ich freue mich total auf dieses Gespräch. Valentine, herzlich willkommen bei Coachgeflüster.
Hallo Johannes. Ja, schön, dass ich da sein kann, dass ich wieder da sein kann. Vielen Dank, dass du mich nochmal eingeladen hast.
Total gerne. Also ich freue mich total, weil das ist ja so ein großes Thema und deswegen denke ich, ist es auch absolut angemessen, dass wir nochmal eine Folge hinten dranhängen. Ich denke auch, dass tatsächlich ziemlich viele hochbegabte Menschen bei uns im Coaching sind. Deswegen, die zuhören, dürfen jetzt so richtig mal das Dessert bekommen, so zum Hauptgang oder den zweiten Gang, je nachdem. Wann ist das Thema Blockade, Herausforderung dir denn das letzte Mal im Coaching begegnet mit Coaches von dir?
Ja, mir fällt da ein, interessanterweise kommen ja auch, seit ich in dem ersten Podcast war, auch gezielt viele Leute wegen des Themas auch zu mir, auch über INKRA. Und so das letzte Thema, was mir gerade sehr präsent ist, ist ein Kunde, der wirklich also unglaublich vielseitig ist und sehr, sehr viele wunderbare Begabungen hat und sich damit aber tatsächlich selbst ein bisschen im Wege steht, weil er sich nicht entscheiden kann. Weil er nicht entscheiden kann, ob er doch nochmal was ganz Neues macht, ob er sein Hobby zum Beruf macht. Und ja, weil er sich da sozusagen wegen der Vielfalt, sozusagen der Fülle der Möglichkeiten und der Optionen, die er hat, und er würde das sicherlich auch sehr gut machen. Also er würde, glaube ich, fast alles eigentlich sehr gut machen. Und das ist so ein bisschen das Problem, dass man da nicht so sehr danach fragt, was sind deine Fähigkeiten, sondern eigentlich eher, ne, wo geht das Herz hin? Und wenn das Herz dann auch noch in mehrere Richtungen gleichzeitig geht, dann wird es manchmal etwas schwierig.
Da sind wir gleich im ersten Problemblock sozusagen, ja. Entscheidungen treffen, Entscheidungsprobleme. Und das ist ja was nicht nur Hochbegabten so geht, das haben ja viele Menschen ein Entscheidungsproblem. Ich stelle aber schon fest, oder dass es gerade so bei Scanner-Persönlichkeiten, bei Vielbegabten, dass das natürlich ein großes Thema ist, auch diese Sinnfrage oder diese, was will ich eigentlich von meinem Beruf? Magst du dazu noch ein bisschen mehr erzählen? Also was sind so die typischen Dynamiken bei Hochbegabten bezüglich Entscheidungen?
Vielleicht können wir einmal, um alle abzuholen, ganz kurz nochmal sagen, was wir eigentlich darunter verstehen.
Sehr gerne.
Um das nochmal so ein wenig einzugrenzen, so nach dem Motto, ab wann bin ich eigentlich hochbegabt oder ab wann bin ich vielbegabt oder wie finde ich das eigentlich raus oder hat das eigentlich überhaupt irgendwas mit mir zu tun? Und der Begriff, der wird nicht wirklich einheitlich verwendet, ne? Aber wir können natürlich zum Beispiel dieses Entscheidungsproblem, was wir gerade schon hatten, warum? Warum ist das denn da, ne? Weil wir haben bei Hoch- und Vielbegabung, sag ich mal, die Vielbegabung sowieso natürlich das, was ich eben schon schilderte von meinem Kunden, die vielen Begabungen, die vielen Interessen und zwar auch auf einem relativ hohen Niveau. Mhm. Und Hochbegabung und die meisten Hochbegabten sind vielbegabt. Natürlich haben wir da auch so etwas, was so ein bisschen in Richtung Inselbegabung geht. Aber meistens erkennt man die Hochbegabten auch daran, dass sie eben so viele Begabungen haben und vieles sehr gut können. Und wir haben ja so einen Dreiklang aus einmal so dieses Klassische, was wir vielleicht alle kennen, so der Intelligenzquotient. Das ist ja so in erster Linie die kognitive Dimension, die da gemessen wird. Also, ne, wie schnell kann jemand denken, wie komplex kann jemand denken, wie vernetzt, ne, so dass die Fähigkeit zum analytischen Denken, so eine hohe Problemlösefähigkeit, auch damit einhergehend dann hohe Kreativität, hohe Innovation. Diese Menschen sind sehr wissbegierig, sehr lernfreudig und eignet sich eben Wissen auch sehr schnell an, ne? Und zusätzlich zu dem Kognitiven haben wir aber noch diese emotionale Dimension. Also es ist nicht nur mehr Denken, sondern oft eben auch mehr Fühlen. Also viele Hochbegabte sind ja auch sehr sensibel. Ob sie jetzt hochsensibel sind, das ist vielleicht gar nicht so entscheidend, aber sie sind sehr sensibel. Sie sie haben so eine tiefe emotionale Resonanz auf die Dinge, nehmen sich Dinge oft auch sehr stark zu Herzen, können sich sehr gut einfühlen in andere und sie haben so ein intensives inneres Erleben. Mhm. Das sind natürlich auch so die Beschreibungen, die auf Hochsensibilität passen. Und zusätzlich zu diesem Emotionalen kommt, oder das Emotionale, das ist eben auch dadurch bedingt, dass man als hoch- und vielbegabter Mensch oft eben sehr viel mehr wahrnimmt als andere. Mhm. Ja, also mehr denken, mehr fühlen und mehr wahrnehmen. Das heißt, es geht einfach mehr rein, man kriegt mehr mit. Mhm. Also oft auch eine sehr ausgeprägte Beobachtungsgabe. Ja, dass man Details mitbekommt, dass man im Raum ist und wirklich unheimlich viel mitbekommt, was andere gar nicht so mitbekommen. Und dann vielleicht noch, als ein wichtiger Punkt ist so, so eine soziale Dimension oder so eine ethische Dimension, dass wir oft bei Hochbegabten sehen, eine extrem ausgeprägte Werteorientierung, ein ganz starkes ethisch-moralisches Verständnis, einen hohen Gerechtigkeitssinn, einen hohen Anspruch an Authentizität, sowohl bei sich selbst als auch bei anderen. Mhm. Und aus all dem resultiert natürlich auch sowas wie ein, ja, häufig eher so Nonkonformismus. Also das sind nicht unbedingt die Hochbegabten und auch die Vielbegabten sind nicht unbedingt die Menschen, die so angepasst sind, ja, sondern natürlich aufgrund dieser Vielfalt, diesem großen, schönen Strauß an Fähigkeiten und Begabungen und Ausprägungen bin ich halt kein 0815-Mensch. Also, ne, nicht falsch verstehen, kein Mensch ist 0815, aber wir sehen hier doch häufig, dass dies Menschen sind, die eher so abweichen und nicht so eine hohe, vielleicht auch nicht so eine hohe Anpassungsbereitschaft haben. Und all dieses zusammen führt dann natürlich zu diesen teilweise eben Schwierigkeiten, die wir heute besprechen wollen. Mhm. Das vielleicht einfach noch nur mal so als
als Teppich, als Kontext.
Ja, dass wir nochmal wissen, so was, wovon reden wir hier eigentlich und was davon trifft vielleicht auf mich zu, ne, für die Person, die jetzt zuhört.
Ja. Ich danke dir ganz herzlich für die Einordnung und das Schöne an dem, was du gerade alles beschrieben hast, finde ich, dass es so sehr ressourcenorientiert war, also auch den positiven Blick dazu zu holen und zu sehen, was ist eigentlich das Tolle auch daran. Gleichwohl aus, wie wir wissen, aus solchen Geschenken entstehen eben auch Herausforderungen.
Genau.
Eins hast du gerade schon angesprochen, Entscheidungsprobleme. Und ich dachte sofort, das ist ja ein klassisches Thema, das wir im Karrierecoaching oft haben. Ja. Ich habe mehr als eine valide Option und wenn ich viele Begabungen und viele Interessen habe, dann ist es, und was du sagst, auch mehr wahrnehme, dann sehe ich ja auch vielleicht ganz andere Chancen als ein Mensch, der vielleicht einen sehr geraden oder spezialisierten Berufslebensweg hat. Lass uns direkt mal einsteigen. Wir werden zum Thema Entscheidungen auch nochmal eine eigene Folge machen. Das ist ja ein sehr großes Thema. Ja. Also wir können gar nicht so tief reingehen, aber vielleicht speziell für hochbegabte Menschen. Was ist die Dynamik in so einem Entscheidungsprozess und was könnten Lösungsansätze dazu sein?
Also die Dynamik ist ja häufig, dass es eben sehr viele Optionen gibt. Deshalb haben wir ja sozusagen dann auch diese Schwierigkeit, uns zu entscheiden. Und die Optionen werden auch sehr stark zu Ende gedacht, also ausgearbeitet. Und durch die hohe Begabung sind vielleicht diese Optionen auch wirklich alle relevant. Also wir haben ja sonst oft auch die Situation, wir haben vielleicht mehrere Optionen, aber nicht alle sind gleichermaßen relevant. Oder die eine oder andere Option stünde nicht so leicht zur Verfügung oder müsste noch mit höherem Aufwand durch irgendwas dazulernen oder so, ja, wäre damit verbunden. Und teilweise haben wir bei Hochbegabung eben diese Situation, dass so viele verschiedene Optionen möglich sind und auch ohne viel Aufwand vielleicht sogar umzusetzen wären. Also natürlich ein Aufwand ist immer damit verbunden. Und ich glaube, die was wir hier oft haben, ist so ein Phänomen von FOMO, also Fear of Missing Out, so dass man dann denkt, wenn ich das jetzt nicht mache, dann verpasse ich ganz viel. Und ich glaube, hier haben wir oft die Situation, dass es zum einen hilft, eben im Coaching so einen Sparringspartner oder eine Sparringspartnerin zu haben, ein Gegenüber, mit dem wir eben Dinge sortieren können und auch nochmal uns das dann leichter fällt zu priorisieren. Also ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, diesen Abstand zu bekommen und nochmal sich von außen auf diese verschiedenen Möglichkeiten drauf zu blicken. Mhm. Und mit jemandem von draußen, es kann auch ein guter Freund oder eine Freundin sein oder irgendjemand, aber von außen, der uns hilft, das zu sortieren und einen Blick von außen darauf zu werfen, mit ein bisschen mehr Abstand und dann auch Kriterien zu entwickeln. Das ist etwas, was vielleicht sehr hilfreich ist, dass man nochmal so eine Kriterienliste entwickelt, anhand derer man dann die Entscheidungen auch leichter nochmal bewerten kann und sagen kann, ah, okay, welche Kriterien treffen denn hierzu und welche nicht. Und am Ende des Tages sich aber auch klar zu machen, dass es manchmal gar nicht so entscheidend ist, wofür ich mich entscheide, sondern eher es überhaupt zu tun. Mhm. Und da sind wir dann wieder bei einer anderen Schwierigkeit, ne, so ein bisschen Richtung Perfektionismus. Aber dass man dann manchmal nicht in die Strümpfe kommt sozusagen, weil man es perfekt machen möchte. Aber ja, dass es am Ende des Tages gar nicht so entscheidend ist, was ich tue, sondern eher wie ich es tue, dass ich mein ganzes Herz reingebe und dass es dann manchmal gar nicht so entscheidend ist. Und dass ich dann noch überlegen kann, wie kann ich meine anderen Interessen in meinem Leben noch unterbringen. Also viele Hoch- und Vielbegabte haben ja unglaublich viele Hobbys zum Beispiel oder verfolgen wirklich sehr intensiv persönliche Interessen. Mhm. Und dass man sich sagen kann, gut, im Job muss ich nicht alles unterbringen. Ja, und vielleicht kann ich, je nachdem, wie lang mein Berufsweg auch noch ist, vielleicht kann ich die Dinge auch noch nacheinander erledigen und muss nicht sozusagen, ja, ich kann sagen, ich mache das jetzt mal ein paar Jahre und dann kann ich ja wieder neu justieren. Mhm.
Was ich jetzt raushöre, ist, dass Hochbegabte dazu neigen, so Entscheidungsprobleme, die ja nur entstehen, wenn es mehrere valide Optionen gibt, sehr stark zu überdenken und tausendmal im Kopf hin und her zu wälzen. Also, dass der Entscheidungsprozess ziemlich lange dauert.
Ja.
Und was ich jetzt gehört habe, ist, eine Abkürzung ist, nochmal mir meine Entscheidungskriterien vor Augen führen. Was könnten das, vielleicht kannst du da nochmal einfach zwei, drei Beispiele nennen, was sind so Entscheidungskriterien, die eine Rolle spielen könnten?
Naja, zum Beispiel jetzt bei dem Kunden, von dem ich vorhin erzählt habe, war das so, da ging es darum, macht er sich vielleicht nochmal als Fotograf selbstständig oder geht er als Berater in Startups oder Scale-Ups? Und hier hat es auch zum Beispiel eine Dimension ist die soziale Dimension, also wie viel hat er jeweils mit Menschen zu tun, wie wichtig ist ihm das und ja auch vielleicht die bei der einen Variante wäre es eine Selbstständigkeit, bei der anderen Variante könnte er sich selbstständig machen, aber auch zum Beispiel für Unternehmensberatung tätig sein, also geht es hier auch darum, was geht mit einer eventuellen Selbstständigkeit einher, was geht mit einem Anstellungsverhältnis einher, was habe ich dann für Vorstellung von meinem Arbeitgeber und auch eben bei der Selbstständigkeit natürlich das, was sich alle fragen müssen, die sich selbstständig machen, bin ich bereit, eben all das, was damit einhergeht, auch in Kauf zu nehmen, also die Notwendigkeit zum Beispiel Marketing zu machen oder so.
Hm. Landen deiner Erfahrung nach viele Hochbegabte, Vielbegabte letztlich in der Selbstständigkeit oder zumindest teilweise?
Ich habe das gelesen in der einschlägigen Literatur, dass das angeblich, also dass das wohl so ist, dass viele Hochbegabte selbstständig sind oder ja Unternehmerinnen, Unternehmer sind, weil sie natürlich hier den größtmöglichen Spielraum haben an Unabhängigkeit, an Freiheit, ihr eigenes Tempo wirklich machen zu können, ihre eigenen Ideen umsetzen zu können, ohne dass jemand quasi von oben ne, die durchkreuzt. Von daher liegt es nahe, dass das für viele Hochbegabte eine gute Option ist, wenn damit einhergeht eben auch die entsprechenden Fähigkeiten, die man sonst noch dafür braucht. Ne?
Mm, okay.
Aber viele Hochbegabte haben, also ist meine Beobachtung auch, die Fähigkeit, sehr diszipliniert zu arbeiten, sehr fokussiert zu arbeiten, sich selbst gut zu strukturieren und so weiter. Und das sind natürlich alles dann super Eigenschaften, mit denen man auch dann sehr gut selbstständig erfolgreich sein kann.
Mm, okay. Du hast ein anderes Thema, eine andere Herausforderung gerade selber angesprochen, auf die wir vielleicht jetzt kurz rübergehen und das ist das Thema Perfektionismus. Mhm. Da ist ja der Perfektionismus praktisch schon in der Entscheidungsfindung, es muss die perfekte Lösung sein, da hast du ja gute Tipps gerade gegeben, wie ich da vielleicht anders drauf zugehen kann, aber das überträgt sich ja vielleicht auch nur in andere Arbeitslebensbereiche. Vielleicht kannst du da nochmal einen Einblick geben, gerne auch mit einem konkreten Beispiel aus deiner Praxis, wo stoßen Hochbegabte hier mit dem Perfektionismus an ihre Grenzen?
Der Perfektionismus ist ja erstmal so ein bisschen negativ belegt als Begriff, aber natürlich ist er ja per se, ist das ja eine tolle Sache, wenn ich jemand bin, der sehr hohen Qualitätsanspruch hat und der auch fähig ist, Dinge sehr gut zu machen. Mhm. Also wollen wir, klassisches Beispiel ist ja immer, wollen wir im OP auf dem OP-Tisch liegen und da einen Chirurgen irgendwie an uns rumhantieren lassen, der kein Perfektionist ist. Nein, lieber nicht. Aber es kommt eben drauf an und auch hier wieder ist gut, sich bewusst zu machen, wo ist der Perfektionismus angebracht und wo nicht? Wo ist er hilfreich, wo nicht? Mhm. Wo verliere ich vielleicht nur Zeit und Energie? Und um ein Ergebnis zu produzieren, und das ist vielleicht auch so ein bisschen der Punkt natürlich im Arbeitsleben, das unterscheidet das Arbeitsleben von der Verfolgung privater Interessen. Im Arbeitsleben habe ich immer einen Abnehmer oder eine Abnehmerin für das, was ich tue. Und meistens sind ja irgendwelche Restriktionen damit verbunden. Also es gibt einen Zeitpunkt, wo etwas fertig sein soll, oder es gibt ein bestimmtes Budget, was nur zur Verfügung steht. So, das heißt, wenn wir es aber dann noch perfekter machen wollen, aber die Ressourcen eigentlich nicht mehr dafür da sind, dann geht es ja irgendwann eventuell an unsere eigene Substanz, also an unsere eigenen Ressourcen, ne? Die Leute machen dann Überstunden oder was auch immer. Und da ist es, glaube ich, wichtig zu unterscheiden, wo habe ich für mich persönlich den Qualitätsanspruch und kann das auch bis zum Ende, sag ich mal, wirklich durchziehen im Kontext vielleicht von der Verfolgung eines privaten Interesses oder einer selbstständigen Tätigkeit. Und wo habe ich sozusagen einen Kunden oder eine Kundin und dann ist klar, dann und dann ist es gut genug.
Mhm.
Und es ist immer noch sehr gut, auch wenn es gut genug ist. Und das ist so vielleicht so ein bisschen die Unterscheidung zwischen Exzellenz auf der einen Seite und Perfektion auf der anderen Seite. Etwas kann exzellent sein und muss deshalb aber nicht perfekt sein.
Mhm.
Das ist sozusagen so ein Punkt. Ne? Und das andere ist, viele Hochbegabte haben kein Gefühl dafür, dass der Qualitätsanspruch, der sie antreibt, oft sehr weit von dem entfernt ist, was andere verfolgen. Und dann ist es gut, wenn man auch hier eine Spiegelung bekommt, entweder von einem Coach oder einer Freundin oder auch Gleichgesinnten, die einem zurückspiegeln können, hey, das ist schon ganz schön gut, was du da machst. Und das reicht wahrscheinlich für deinen Kunden oder deine Kundin schon lange aus. Also das wieder so ein bisschen zu relativieren. Und gleichzeitig trotzdem auch ein Gefühl dafür zu bekommen, weil man selber ja oft dann denkt, so ja, aber das ist ja noch nicht gut genug oder da geht doch noch mehr.
Mhm.
Ja.
Okay, also was ich höre ist so, sich nochmal zu reflektieren, in welchen Bereichen möchte ich wirklich so an die Spitze kommen sozusagen und in welchen Bereichen kann ich auch mal 5 gerade sein lassen oder nach Pareto-Prinzip 80-20.
Genau.
80% sind auch gut genug. Also es geht auch nochmal um Prioritäten.
Genau.
Zu setzen. Und es gibt ja auch durchaus Tätigkeiten, wo so eine hohe Ambition gerechtfertigt ist, zum Beispiel Hirnchirurgie zum Beispiel, würde ich auch so mitgehen. Ist vielleicht ganz gut, wenn ich da wirklich absolut mein Bestes gebe, so. Oder wenn ich klassischer Musiker bin oder so und in einem Orchester spielen will, dann muss ich natürlich viel üben und
Es gibt viele Bereiche, wo man es nicht sieht, ne? Also hier, das sind die Bereiche, die uns eher einfallen, weil wir sie sehen. Weil wir den Musikern dabei zuschauen können, wie sie Höchstleistung erbringen. Zum Beispiel ein ganz seltener Fall aber davon, dass man Menschen dabei zusehen kann, wie sie Höchstleistung erbringen. Viel Höchstleistung findet im Verborgenen statt. Und weil sie im Verborgenen stattfindet, ist sie manchmal gar nicht so leicht zu verstehen und zu begreifen und auch für die Menschen selbst, die sie erbringen. Und wenn sie dann in einem Umfeld sind, wo sie sich gar nicht abgleichen können, wo die Höchstleistung auch gar nicht erkannt wird, weil das Level der anderen viel niedriger ist, dann haben wir natürlich hier auch ein Problem. Und das heißt nicht, dass Höchstleistung kann in ganz vielen Bereichen stattfinden. Die Frage ist bloß.
Das finde ich jetzt super spannend.
Ja.
Lass uns da mal kurz bleiben, weil das finde ich jetzt richtig spannend, da nochmal einen Schritt tiefer zu gehen. Kannst du da Beispiele für geben? Also ich kann es mir vorstellen, aber ich würde gerne nochmal von dir hören, dass du ein, zwei Beispiele nochmal nennst. Was sind so denn Höchstleistungen, die dann verborgen bleiben? In welchen Bereichen?
Also zum Beispiel sei es in der Kita, eine Erzieherin hat eine besondere Begabung, mit schwierigen Kindern irgendwie umzugehen oder mit ganz bestimmten schwierigen Kindern vielleicht oder keine Ahnung, oder eine Lehrerin oder ein Lehrer ich hatte neulich ein Beispiel, ein Lehrer hat erzählt oder jemand, der als Lehrer gearbeitet hat, hat erzählt, wie er mit ukrainischen Kindern, wie er Methoden entwickelt hat, die sozusagen die Sprachförderung zu machen. Und das war total kreativ. Also die sollten dann immer irgendwie einen Ball an die Wand werfen und dabei das deutsche Wort schreien. Also was ganz Verrücktes, wo ich, ne, ob der jetzt hochbegabt war oder nicht, ist ja egal. Aber der hatte eine unheimliche Findigkeit darin, wirklich ganz ungewöhnliche Methoden zu entwickeln, um diese Kinder zu unterstützen. Ob man das jetzt Höchstleistung nennt oder nicht, das ist im Grunde ja egal, aber nur als ein Beispiel dafür, wo das teilweise im Verborgenen stattfindet. Und niemand hat ihm dabei zugeschaut. Mhm. Es war ja außer ihm, es war ja niemand dabei, der am Rand saß und das beobachtet hat und gesagt, wow, hier ist ja jemand mega kreativ, was die Entwicklung von pädagogischen Methoden angeht. Ja, es hat keiner gesehen.
Ja, okay, ne? Super. Ja, und wahrscheinlich bleibt ein Feedback auch aus dazu.
Genau.
Und das wäre jetzt meine nächste Anschlussfrage, die mir die ganze Zeit jetzt durch den Kopf ging, als du über diesen Perfektionismus gesprochen hast. Wenn ich schon so einen hohen Anspruch an mich habe, bin ich dann nicht auch für Kritik noch viel empfindlicher, wenn ich die ganze Zeit sowieso schon so kritisch auf mich selber drauf schaue? Also ist es so, dass Hochbegabte sensibel auf Kritik reagieren?
Auf jeden Fall, weil sie dafür ja ein ausgeprägtes Ohr haben. Wenn man sich selber gegenüber sehr kritisch ist, dann nimmt man natürlich, also weil wir ja immer projizieren, nimmt man natürlich das, was von außen kommt, vielleicht auch viel eher als Kritik wahr, was vielleicht gar nicht als Kritik gemeint war. Und gleichzeitig, wenn dann Kritik kommt, dann nimmt man sie sich vielleicht auch stärker zu Herzen. Und da ich ja sowieso dann so einen hohen Anspruch habe sozusagen und sowieso der Meinung bin, dass das oder auch bereit bin, das ist ja auch so, bei Hochbegabten sehen wir ja die hohe Bereitschaft, auch sich selbst in Frage zu stellen. Deshalb sind das ja auch oft Menschen, die gar nicht so, also die verfolgen keine Machtspielchen und so weiter, ja, sondern die sind oft sehr gerade heraus, sehr authentisch und auch bereit, sich selbst in Frage zu stellen und sich selbst in Frage stellen zu lassen. Und sind also oft in hohem Maße Kritik und Selbstkritik fähig, reflektionsfähig. Und natürlich hat das die Schattenseite, dass es dann manchmal zu viel ist. Zu viel des Guten ist ja dann immer irgendwann negativ, ne? Aber das ändert ja nichts an der, dass das an und für sich eine wunderbare Eigenschaft ist. Und das versuche ich auch meinen Kundinnen und Kunden immer nahezubringen, auch wenn die dann so ein bisschen jammern, ja, immer dieser scheiß Perfektionismus. Dann bringe ich denen erstmal nahe, dass das ja per se eine ganz, ganz tolle Eigenschaft ist und dass die sehr wertvoll ist. Und ne, so geht das mit allen negativen Punkten natürlich. Das haben wir ja generell im Karrierecoaching, ne, dass wir das als Ressource dann eher auch umdefinieren und erstmal entdecken. Aber natürlich ist dieses Phänomen da, diese hohe Kritikfähigkeit und diese hohe Kritikempfänglichkeit, die dann auch teilweise dazu führt, dass Hochbegabte eben die sehr guten Leistungen, die sie erbringen, dann gar nicht mehr als sehr gut empfinden können, weil ja, da hat ja irgendwer irgendwas dran kritisiert, ne?
Ja, total. Also da habe ich jetzt auch schon Lösungsansätze drin, also erstmal das zu erkennen. Also Reflexion scheint mir so der rote Faden zu sein. Das ist halt super wichtig, das erstmal anzuerkennen, zu erkennen und dann in den Situationen eben zu wissen, ah, das passiert gerade mit mir. Der nächste Punkt, auf den ich gerne gehen will, der sich eigentlich total anbietet jetzt gerade, wo wir drüber sprechen, Feedback oder Kritik kriege ich ja oft von meinen Vorgesetzten im Berufskontext, ne? Und mir ist so in Erinnerung geblieben aus unserem Vorgespräch zu dieser Folge, dass das auch ein Thema ist. Also das Hochbegabte, und das kann ich mir total vorstellen aus allem, was du erzählst, ist es da hoher Selbstanspruch, viele Interessen und so weiter, dass es da auch mal mit den Vorgesetzten durchaus knallen kann oder dass es vielleicht auch ein Thema mit Autorität gibt. Magst du das
absolut
da vielleicht kurz drauf eingehen und so dieses Spannungsfeld ein bisschen beschreiben?
Ja. Also laut Literaturstudien und auch meinen eigenen Erfahrungen ist es tatsächlich so, dass auch als logische Konsequenz aus dem, was wir gerade besprochen haben, viele hochbegabte Menschen, insbesondere die Hochbegabten, also ich beziehe mich jetzt mal etwas stärker auf die Hochbegabten und natürlich nicht nur Hochbegabte, das muss man auch immer wieder sagen, natürlich sind es auch andere Menschen, die ein Problem damit haben, zum Beispiel Autoritäten anzuerkennen. Aber wenn eine hochbegabte Person, eine Person, die einfach sehr viel von dem, was sie macht, versteht, jemanden zum Beispiel als Vorgesetzten hat, eine Person, die versucht, ihr irgendetwas zu sagen, was aber sozusagen eigentlich nicht in Ordnung ist, fachlich vielleicht nicht stimmig ist, nicht korrekt ist, oder zweite Variante auch zu stark ihr Selbstbestimmungsbedürfnis verletzt, und die hochbegabte Person dann vielleicht noch das Gefühl hat, sie wird hier für irgendwelche, wie gesagt, es geht hier gar nicht mehr um die Sache, sondern es geht hier um irgendwelche Machtspielchen oder eben Mikropolitik oder dass halt irgendwer da oben gesagt hat, dass wir jetzt alle rechts rumgehen sollen statt links rum oder so, dann ist das für Hochbegabte unglaublich schwer zu ertragen. Und das ist oft auch ein Grund, warum sie entweder in die innere, sag ich mal, Emigration gehen oder Kündigung oder auch ein Unternehmen dann verlassen oder sich in irgendeiner Form dann auch überwerfen, weil sie solche, auch keine Akzeptanz dann dafür haben, das mitzutragen, weil sie einfach sehen, wie dumm das letztlich ja ist. Ne? Mhm. Ich benutze jetzt mal bewusst diesen Begriff. Ja?
Also das ist das, was die Person dann denkt. Das ist doch total dumm, was hier passiert.
Das ist dumm und so ein ganz häufiger Satz ist sowas wie, das ist nicht logisch, das ist nicht zielführend. das ist nicht effektiv, also weil ja Hochbegabte auch oft immer so das große Ganze sehen und alles mitbedenken, sind sie ja auch, haben sie ja auch oft ein ausgeprägtes unternehmerisches Denken, auch wenn sie selber nicht unternehmerisch tätig sind, direkt. Und dann praktisch so einzelne Sachen rauszugreifen, zu sagen, wir machen das jetzt, weil irgendjemand das will, auch wenn es eben insgesamt überhaupt gar keinen Sinn ergibt und nicht wirklich förderlich und zielführend für alle ist und auch nicht für die Sache, da sträubt sich dann bei vielen Hochbegabten natürlich auch bei anderen Menschen, aber das muss man immer relativieren und die natürlich, sagen wir, die Grenze zur Hochbegabung ist ja auch fließend, ne? Müssen wir immer, trotzdem haben wir natürlich irgendwann den Punkt, gut, aber das ist so eine grundsätzliche Frage.
Okay. Ich glaube, das Problem ist verständlich geworden. Also es ist ja auch ein hoher Anspruch, den dann Hochbegabte haben an ihre Führungskräfte, ne? Und was mir jetzt gerade so auffällt, und vielleicht können wir dann auf einen Punkt kommen, der mir ganz, ganz wichtig ist, dass wir ein bisschen über Umfeld auch sprechen. Was ist eigentlich so das passende Umfeld für Hochbegabte? Wie gehe ich denn damit um? Also mal angenommen, ich bin jetzt hochbegabt und habe genau das Thema, was du jetzt gerade beschreibst. Ich habe jetzt diese Führungskraft, wo ich das Gefühl habe, die handelt aus möglicherweise machtpolitischen Interessen oder ich spreche der vielleicht sogar die Kompetenz ab, dass die das eigentlich anständig beurteilen kann, was sie mir da für eine Aufgabe gibt oder kritisiert mich aus einer Position des Nichtwissens heraus oder so. Was mache ich denn da? Da bin ich ja in einem Kommunikationskonflikt. Oder ich kündige. Also was würdest du raten?
Es gibt ja grundsätzlich immer diese drei Varianten, ne? Love it, change it or leave it. Das geht natürlich für alle. Mhm. Und am Ende des Tages muss da jeder natürlich für sich selber die Soll- und Haben-Seite ausbalancieren und gucken, was steht auf der anderen Seite sozusagen, steht auf der anderen Seite noch genug an Positivem? Kann ich das ertragen, weil ich trotzdem noch genug Möglichkeiten für mich sehe? Aber was auch ein bisschen die Gefahr ist, dass man es eben zu lange aushält und über einen Punkt hinweg dann geht, wo es eigentlich, was ich oft erlebe, dass dann eben sowas einsetzt, dass irgendwann die Hochbegabten oder überhaupt natürlich Menschen an ihren eigenen Fähigkeiten zweifeln, vielleicht sogar, ja. Und weil sie dann so sich runterregeln und sich zurückhalten, was eine ganz große Gefahr ist bei Hochbegabten, weil sie zum Beispiel, das ist denn jetzt nochmal eine andere Dimension, auch natürlich teilweise soziale Schwierigkeiten haben, ne? Weil sie anecken, nicht nur bei ihren Vorgesetzten, sondern auch bei Kollegen und Kolleginnen. Aber am Ende des Tages würde ich hier Hochbegabte tatsächlich ermutigen und sagen, bitte geh lieber dann, wenn du merkst, es stimmt gar nicht mehr für dich, dann geh bitte lieber eher als später und vertraue auf deine Fähigkeiten, dass du auch wieder eine neue Herausforderung finden wirst.
Ja.
Damit sich das nicht so auf das Selbstwert, damit sich so eine negative Situation, in der man sich dann zurückhält und sich runterdrosselt oder ja eben viel so an Fronten kämpft, die einem viel Zeit und Nerven kosten, damit das eben nicht passiert.
Das ist eine super Überleitung, weil ich würde auch gerne nochmal die Perspektive annehmen. Es gibt ja viele unserer Klientinnen und Klienten, die arbeitssuchend sind, also die eben gar nicht in einem Job gerade sind. Und wenn sie jetzt zum Beispiel vielleicht gekündigt haben, weil sie frustriert waren in ihrem letzten Job oder auch vielleicht unfreiwillig in die Arbeitslosigkeit gelangt sind, dann müssen sie ja jetzt nach einem neuen Job suchen. Und da würde ich jetzt gerne noch ein paar Minuten mit dir drauf verwenden, dass wir da nochmal gucken, was sind denn die richtigen guten Rahmenbedingungen? Also nach was sollte ich denn, wenn ich auf den Arbeitsmarkt blicke, mit diesen ganzen, ich glaube, die Probleme und Blockaden und Herausforderungen haben wir jetzt echt gut umrissen und du hast auch schon echt griffige Lösungsansätze angeboten. Aber bei der Frage der Orientierung nach dem nächsten Job. Was sind denn so Parameter, so Green Flags vielleicht, nach denen ich Ausschau halten sollte, als hochbegabte Person, damit ich auch den richtigen Arbeitgeber finde? Gesetzlich, ich will nicht in eine Selbstständigkeit gehen, sondern in ein Angestelltenverhältnis.
Also grundsätzlich sind es tatsächlich hier die Rahmenbedingungen, die sehr wichtig sind. Und was ist das für ein Arbeitgeber? Was hat er für eine Kultur? Ne? Klar. Mhm. Und wie gehen Sie dort auch, und das kann man auch ruhig, also da auch in Vorstellungsgesprächen, natürlich geht es auch darum, das im Vorfeld schon zu recherchieren und versuchen vielleicht auch rauszufinden, mit Menschen vielleicht zu sprechen, die bei dem Arbeitgeber tätig sind, aber auch versuchen rauszufinden, wie wird denn dort mit Mitarbeitenden umgegangen, die unkonventionell denken, die eigenständig sind? Wie viel Gestaltungs- und Entscheidungsspielraum habe ich denn dort? welche Werte werden wirklich gelebt, nicht nur proklamiert? Und woran könnte ich das erkennen? Wie oft wird Feedback gegeben? Das hat sagt viel aus, oder wie ist überhaupt die Regelkommunikation? Mhm. Wie oft wird eigentlich, gibt es ein tägliches Stand-up, wo alle sich einmal am Morgen treffen, oder gibt es einmal im Monat irgendwie, oder wird, was ich teilweise auch schon mitbekommen habe, wird überhaupt nicht miteinander geredet? Es gibt überhaupt keinen Austausch. Also das sind ja so Fragen, ne? Wo findet Austausch statt? Und ja. Wie oft? Und auch in welche Richtung? Wird nur den Mitarbeitenden Feedback gegeben? Dürfen die Mitarbeitenden auch ihren Vorgesetzten Feedback geben? Also wie offen ist die Kultur? Mhm. Ja, dass man auch einfach mal fragt, ne? Welche Eigenschaften muss denn jemand haben, der aus ihrer Sicht hier gut reinpasst bei Ihnen? Mhm. Wie würden Ihre Mitarbeitenden die Unternehmenskultur beschreiben? Oder auch, wie wird mit Leistungsunterschieden umgegangen? Mhm. Oft erleben wir ja auch eben das, was ich vorhin schon angedeutet habe, dieses Problem der wie soll man das nennen, so soziale Nichtpassung, oder dass es teilweise Neidprobleme gibt, oder dass eben die guten Leistungen auch abgegriffen werden, teilweise sogar, oder eben auch negiert werden. Ja, und da wäre die Frage, wie wird denn mit sowas umgegangen? Und habe ich in dem Fall Rückendeckung von meinen Vorgesetzten oder nicht? Mhm. Oder auch generell, wie wird hier abteilungsübergreifend und interdisziplinär zusammengearbeitet? Sowas ist zum Beispiel auch sehr wichtig, weil ein Hochbegabter, wie gesagt, die sehen die Situation oft sehr vernetzt, sehr ganzheitlich. Die sehen immer das Ganze, die sehen immer die Bezüge, die haben vor allen Dingen immer das Interesse, niemals nur Strukturen einfach zu bedienen, sondern am Ende des Tages soll immer etwas Sinnvolles dabei herauskommen, was wirklich für alle gut ist, besonders auch für die Kundinnen und Kunden. Mhm. Sowas gilt es sehr ernst zu nehmen und da sehr gründlich zu recherchieren und auch nachzufragen und sich nicht zu schnell zufrieden zu geben und zu denken, naja, das wird schon passen. Hochbegabte, andere Menschen natürlich auch, lassen sich dann manchmal ein wenig blenden davon, dass meinetwegen die Aufgabe so spannend scheint oder das Produkt so spannend scheint oder was auch immer, weil man ja immer so auch ein bisschen von sich selber ausgeht. Ist es ja auch oft so, dass Hochbegabte tatsächlich auch eine gewisse Naivität manchmal haben, weil sie sich gar nicht vorstellen können, dass andere Menschen tatsächlich ganz anders ticken oder vielleicht eben nicht so ethisch unterwegs sind oder eben nicht so extrem qualitätsbewusst oder was auch immer sind. Und deshalb sind sie sehr schnell bereit, davon auszugehen, dass andere genauso sind wie sie selbst. Und es ist sicherlich eine Herausforderung, da auch ein bisschen in die Realität zu erwachen und festzustellen, das gilt nicht unbedingt so, und ich bin hier gefordert, etwas genauer hinzugucken.
Super spannend. Der Begriff, der mir die ganze Zeit in den Kopf kommt, ist Bedürfnisse. Also, dass ich bestimmte Bedürfnisse ja habe, und ich glaube, die haben wir jetzt echt gut umrissen, über diese verschiedenen Problemzonen hinweg. Und eine Übung, die ich zum Beispiel total gerne anbiete, eigentlich allen Menschen im Karrierecoaching, aber besonders neurodivergenten Personen, ist das Manual of Me. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist also eine Übung, wo ich eine Gebrauchsanleitung für mich selber verfasse.
Ja, 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 ja. Doch, okay, alles klar. Mhm.
Und das, finde ich, ist ein super Ausgangspunkt, um nochmal, das schließt eigentlich schön an das an, was du gerade beschrieben hast, nämlich, dass ich nochmal sage, mir ist es wichtig, dass in der Kommunikation, also wie möchte ich, dass mit mir kommuniziert wird? Möchte ich gerne direkt angesprochen werden? Manche Leute sind ja auch, wenn du eine hohe Reizoffenheit hast, brauchst du vielleicht erstmal 3 Stunden Deep Work morgens, bevor du überhaupt in dein Meeting gehst. Also da meine Bedürfnisse genau zu kennen, was brauche ich, damit ich auch blühen kann und damit ich aus mir schöpfen kann und das abrufen kann. Ich glaube, das hast du schön gesagt in unserem ersten Podcast, wie bringe ich das denn auf die Straße? Das ist dann eben schon gut, wenn ich das erstmal für mich selber aufgeschrieben habe. Das ist eine ganz leichte Übung, die kann ich auch sehr gut selbst machen. Da muss ich nicht, sollte ich natürlich zu ins Coaching kommen, muss ich aber nicht. Mhm. Und mich immer besser mit einem Coach sowas zu besprechen, weil es dann nochmal einfach eine Ebene tiefer geht in der Regel.
Ja.
Aber das zu machen und es dann, und jetzt kommt die große Challenge, es auch zu kommunizieren.
Ja, ja, dafür habe ich ein ganz tolles Beispiel, Johannes. Tatsächlich ich habe das auch einer Kundin vorgeschlagen, dass sie doch wie so eine Art, ich habe es jetzt anders genannt, Beipackzettel schreiben soll. Und die hat dann sich tatsächlich mal von einem Medikament, was sie zu Hause liegen hatte, so einen Beipackzettel rausgeholt und hat sich dann ganz stringent dran gehalten und hat also vom Markenname über Verfügbarkeit, Zusammensetzung, Darreichungsformen, Gegenanzeigen, Warnhinweise,
Risiken und Nebenwirkungen,
alles Verpackungsinhalt, genau, alles hat sie wirklich durchdekliniert, und das hat ihr eine unglaubliche Freude bereitet.
Ja, total cool.
Und dadurch ist sie ganz, ganz tief auch gekommen, weil ihr auf einmal ganz viel klar wurde über sich, was ihr vorher so noch nicht klar war. Und, weil du jetzt sagst, was mache ich dann damit? Sie hat jetzt auch bei ihrer letzten Bewerbung, hat sie diesen Beipackzettel mitgeschickt als Teil ihrer Bewerbung.
Sehr cool, sehr kreativ.
Und wir haben gesagt, ein Arbeitgeber, der dafür offen ist und der das cool findet oder lustig oder sich dann vielleicht sogar auch durchliest, ist dann auch der richtige Arbeitgeber für sie.
Ja, ja, total. Und es ist auch so, ich habe es euch ja gesagt, ihr konntet es nachlesen.
Ja, genau. Aber es war vor allen Dingen natürlich für sie persönlich sehr wichtig, sich all diese Dinge nochmal klar zu machen.
Ja, natürlich.
Und auch sich das zu erlauben, zu sagen, ja, genau, ich bin nur gut unter den und den Bedingungen. Ja. Und wenn die nicht gegeben sind, dann macht das Ganze gar keinen Sinn.
Und das ist, denke ich, ein sehr guter Tipp, den du gerade gesagt hast, das auch so zu kommunizieren. Das brauche ich, um gut zu performen oder meine Leistungen zu bringen. Und dann kann ich auch wirklich einen tollen Beitrag leisten. Ich glaube, das ist eine gute Art der Kommunikation. Weil ich denke, es ist für viele Hochbegabte ja auch eine Herausforderung, in einen neuen Job zu kommen und zu sagen, ey, übrigens, ich bin hier hochbegabt und ich brauche eine Spezialbehandlung. Ist natürlich schöner, wenn ich es auf eine andere Art und Weise framen kann.
Das macht keiner. Also, das ist wirklich so, vielleicht sagt man heutzutage schon mal eher, ich bin hochsensibel oder keine Ahnung. Vielleicht sagt man sogar, ich habe ADHS, keine Ahnung. Aber ich glaube, die wenigsten Menschen würden sagen, ich bin hochbegabt, um Himmels Willen. Also, das ist völlig, das würde für die wenigsten Menschen, glaube ich, gerade für die Hochbegabten, überhaupt nicht in Frage kommen, das so für sich so nach vorne zu stellen, ne? Weil das ja auch so ein bisschen arrogant, die Sorge ist, ich wirke arrogant, ich wirke überheblich, ich löse damit viel zu viele Ängste oder irgendwas aus. Ja, das ist leider so.
Vor allem ist es ja auch ein sehr abstraktes Konzept, dass jemanden, der sich nicht damit beschäftigt hat, erstmal komplett überfordern kann.
Ja, weil die Vorstellungen ja auch falsch sind. Die Menschen denken, jemand ist hochbegabt, dann ist das ein totaler Nerd oder dem muss doch alles gelingen oder der oder die ist garantiert in Mathe total gut. Es gibt viele Vorurteile. Die wenigsten Menschen wissen ja eigentlich wirklich, was Hochbegabung überhaupt ist und was damit einhergeht und dass diese Menschen auch Probleme haben und gerade auch Probleme haben oder spezifische Probleme auch haben aufgrund ihrer Hochbegabung, wie bei jeder anderen Diversität auch.
Ja. Super Punkt. Und ich denke, das ist eben der Lösungsansatz, es in einer Sprache zu kommunizieren, die die andere Person auch nachvollziehen kann. Also zum Beispiel, ich brauche das, damit ich wirklich diese Aufgabe konzentriert abarbeiten kann, dann brauche ich 2 Stunden Ruhe zum Beispiel oder so. Oder ich brauche ab und zu mal eine Mittagspause, wo ich nicht mit den Kollegen gehe, wo ich einfach mal für mich bin, um runterzufahren. Also wenn wir jetzt bei Hochsensibilität zum Beispiel sind. Also ich glaube, solche Sachen mal für sich aufzuschreiben und einfach offen und nicht steif eben damit umzugehen und das anzubringen, ist ganz, ganz wichtig. Und da spielt halt natürlich die direkte Führungskraft schon eine sehr, sehr wichtige Rolle für meine Zufriedenheit, weil die muss am Ende so die Rahmenbedingungen natürlich auch mitgestalten für mich oder mit
die
Freigabe geben.
Mittragen, ja.
Ja, mittragen, genau. Ne, und mir da auch Rückendeckung geben.
Ja.
Deswegen, das wäre noch meine Ergänzung zu dem, was du gerade gesagt hast, wenn ich die Kultur angucke. Du hast ja 4, 5 richtig, richtig gute Fragen, die ich mir stellen sollte, genannt. Ich würde noch sagen, wer ist meine direkte Führungskraft und wie ist der Führungsstil?
Ja.
Das ist, glaube ich, total entscheidend noch.
Absolut, ja. Das kann ja manchmal dann auch noch abweichen, ne? Dass vielleicht die Kultur insgesamt, sagt man sich, ja, passt schon. Aber die Frage ist tatsächlich, wie setzt es die direkte Führungskraft um? Wie eng bin ich dieser direkten Führungskraft quasi ausgeliefert? Oder gibt es vielleicht sogar die Möglichkeit, mich woanders anzusiedeln?
Ja.
Oder vielleicht sogar über eine Stabsposition. Also auch da würde ich immer ermutigen, nehmt die Dinge nicht für in Stein gemeißelt, traut euch auch, Dinge vielleicht vorzuschlagen und zu sagen, wäre es auch anders möglich. Und ich hatte jetzt zum Beispiel auch eine Kundin, die hat sich auf eine Stelle beworben, wo sie sagte, naja, eigentlich bin ich da unterfordert, ich habe da ganz andere Ideen, was ich da machen könnte. Dann habe ich gesagt, ja, dann schlag das doch dem Unternehmen vor. Vielleicht brauchen die ja auch jemand anders, sind aber bisher noch gar nicht auf die Idee gekommen.
Ja. Das ist dann Change It, ne? Du hast ja gesagt, love it, change it or leave it. Das wäre dann so der Change It-Weg, dass ich nochmal versuche, meine aktuelle Stelle zu bearbeiten.
Oder auch die künftige.
Auch spannendes Thema.
Auch die künftige.
Ja. Valentine, wann gibt es einen Podcast von dir zum Thema Hochbegabung, Vielbegabung mit ganz vielen Folgen? Weil das Thema ist so riesengroß, dass ich das Gefühl hätte, wir könnten eigentlich 10 Folgen daraus machen.
Absolut.
Ich hätte zu all diesen Punkten noch weiterführende Fragen. Ich glaube, wir sind gerade auch mit Blick auf die Zeit an einem Punkt, wo wir eigentlich schon ziemlich einen guten Überblick gegeben haben, was mir denn so an Tools zur Verfügung steht. Ich möchte aber trotzdem noch den Raum kurz öffnen für dich, dass du guck gerne nochmal auf deinen Zettel, den du hast vielleicht vor dir. Gibt es irgendwas, was dir noch wichtig ist, zum Schluss nochmal zu adressieren, was du gerne mitgeben möchtest?
Also zwei Dinge. Vielleicht zum einen die Selbstliebe, die sehr wichtig ist. Also ich natürlich bei Hochbegabten sehen wir das teilweise sehr klar. Also die wissen schon teilweise sehr gut, was sie können und schätzen sich selbst auch dafür. Aber es darf noch gerne ein bisschen mehr werden. Also auch die Wertschätzung wirklich für die eigene Person, für die eigenen Fähigkeiten, wirklich auch zu sehen, dass es was Besonderes ist und dass man hier wirklich ganz besondere Schätze hat und die auch nochmal zu heben und zu würdigen. Das ist auch eine sehr schöne und eine sehr wichtige Arbeit, weil, und das hängt dann mit dem zweiten Punkt zusammen, der mir noch sehr wichtig wäre, dieser Punkt der sozialen Isolation oder dieses Gefühl, ich gehöre nicht dazu. Es gibt auch so diesen Begriff des, so ich fühle mich als Alien. Ich fühle mich, als wenn ich von einem anderen Stern komme, weil ich so anders bin in vielerlei Hinsicht. Und wenn ich da mich selber besser verstehe, dann kann ich auch verstehen, dass nicht ich das Problem unbedingt bin, sondern das System. Dass das System eben im Grunde eher darauf angelegt ist, so eine Art Mittelmaß sicherzustellen und jemanden, der eben davon abweicht, quasi abstraft, aber nicht aus persönlichen Gründen sozusagen, nicht weil ich als Person nicht passe, sondern weil ich einfach das, was ich verkörpere, da nicht reinpasst. Und das wäre auch etwas, was ich gerne noch zum Schluss sozusagen mitgeben würde, dass dieses Bewusstsein dafür, nicht du bist falsch, sondern vielleicht bist du einfach im falschen Umfeld, ja, also so wie der berühmte Pinguin in der Wüste oder so, ja. Mhm. Mit dem Pinguin stimmt alles, aber er ist einfach an einem Platz, wo er seine Stärken nicht zeigen kann. Und das haben wir bei Hochbegabten teilweise sehr oft, eben diese ausgezeichneten Fähigkeiten, die sie mitbringen, in vielerlei Hinsicht, sowohl kognitiv als auch sozial, als auch emotional, können in einem bestimmten Umfeld gar nicht, können sich nicht entfalten, können nicht glänzen, werden nicht gesehen und machen auch Angst. Und sich das klarzumachen, das Problem bin nicht ich.
Ja.
Sondern eventuell das System, in dem ich bin oder die anderen. Was nicht heißt, ne, also das widerstrebt Hochbegabten dann auch wieder, weil sie sagen, ja, aber ich bin noch so selbstreflektiert und ich muss doch auch bei mir gucken und so, ja. Aber das ist eine andere Ebene.
Mhm. Okay. Und ein perfektes Schlusswort, weil das ist eine Ebene, die wir uns natürlich auch sehr gerne mit euch im Karrierecoaching anschauen. Also die Ebene der Selbstreflexion, das ist ja im Grunde der Kern dessen, was wir machen im Einzelcoaching, wenn es um Karriereausrichtung geht, eben bei den Personen anzufangen nochmal und mit euch zu erkunden, was ist denn vielleicht die Arktis für euch? Oder wo leben die Pinguine, in der Antarktis oder in der Arktis?
Die leben auch in der Antarktis, ja.
Genau. Also darum geht es ja im Kern bei allem, was wir bei Inqua hier machen, dass wir versuchen, Menschen zu ermutigen, sich das richtige Umfeld zu suchen, auf ihre Stärken und ihre Ressourcen zu setzen. Und das wäre auch mein Wunsch an die Hochbegabten da draußen, dass sie sich das trauen und das auch sich zugestehen und sich auch selbst wünschen.
Ja, das wäre auch mein Schlusswort. Also der Wunsch, auch diese wundervollen Begabungen, diese wundervollen Fähigkeiten, auch der Welt sozusagen zuteil werden zu lassen und nicht aus einer Frustration heraus sich dann in das stille Kämmerlein zurückzuziehen. Die Welt da draußen, die braucht dich. Wir brauchen diese wundervollen Begabungen und Fähigkeiten, diese Problemlösungsfähigkeiten und auch diesen ganzheitlichen Blick und all das, das brauchen wir so, so nötig. Und von daher, bitte, bitte bring es in die Welt, das, was du kannst, gib nicht auf, suche nach Wegen und lass dich eben sonst dabei unterstützen, wenn du es alleine nicht schaffst. Und das macht übrigens vielleicht auch sogar viel mehr Spaß.
Auf jeden Fall. Ein schönes Schlusswort. Ich danke dir ganz herzlich, Valentin, dass du nochmal bei Coachgeflüster dabei warst. Die Folge ist richtig lang geworden, aber wie ich weiß, neigen hochbegabte Menschen dazu auch, sich mal längeren Content gerne reinzuziehen.
Auf jeden Fall.
Von daher ist das perfekte Folgenlänge für euch wahrscheinlich. Judith wird einiges zu schneiden haben oder ein bisschen mehr Aufwand am Mischpult kriegen. Judith, schöne Grüße gehen raus an dich. Und ja, wir hoffen, ihr konntet einiges mitnehmen. Valentine, ich sende dir ganz herzliche Grüße nach Hannover und ja, freue mich mega, dass du nochmal da warst. Vielen Dank.
Danke, Johannes.
Dir hat diese Folge gefallen? Dann freue ich mich, wenn du unseren Podcast abonnierst, teilst und weiterempfiehlst. So verpasst du keine Folge. Du findest uns auch auf LinkedIn, Instagram, Facebook und natürlich in unserem Blog auf www.inqua-institut.de/podcast. Abonnier auch gerne unseren Newsletter, da erfährst du immer, wenn neue Folgen rauskommen und verpasst keine mehr. Herzlichen Dank und auf bald. Coachgeflüster ist eine Produktion des Inqua Instituts für Coaching in Zusammenarbeit mit Studio News & Arts. Produktion Judith Jensen, Musik Jonathan Boyle.